Grada und Verwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Teil 2. Eva. Etwa zur gleichen Zeit legte sich Eva in ihr Bett. Sie schlug ein Buch auf. »Wir sind nur Menschen« von Heinz G. Konsalik und begann zu lesen. Leichte Kost, etwas schwulstig, aber spannend. Genau das Richtige vor dem Einschlafen. Ihr Sohn Herbert lag ebenfalls bereits im Bett. Herbert war inzwischen 15. Seit 3 Jahren waren sie nun in München. Am Anfang war alles sehr schwierig gewesen. Als geschiedene, alleinerziehende Mutter Arbeit, Wohnung und Unterstützung in einer Stadt zu bekommen, aus der sie 13 Jahre zuvor flüchtete, war kein leichtes Unterfangen. Sie hatte keinerlei familiäre Unterstützung. Von den vielen Freunden und Bekannten innerhalb der jüdischen Gemeinde vor ihrer Flucht waren nur mehr eine Handvoll in München verblieben. Die meisten anderen wurden ermordet, wie vermutlich ihre Eltern und ihr Bruder. Der Rest emigrierte nach Israel oder in die Vereinigten Staaten und blieb dort für immer fern von einem Land, in dem man Hass, Tod und Leid erfahren hatte. Eva aber wollte zurück nach München, nach Hause, in ihre Heimatstadt. Sie hatte Sehnsucht nach dem englischen Garten, den Biergärten mit den alten, dick belaubten Kastanien als Schattenspender, der Isar, den prächtigen Bauten und dem allgemeinen Lebensgefühl in ihrer Stadt. Sie hasste die Nazis dafür, dass sie München verlassen musste. Hasste Deutschland für das, was man ihr und ihrer Familie angetan hatte. Aber deswegen nie wieder zurückzukommen, war nicht ihre Art. Als Anfang der 50er Jahre ihre Ehe mit Harry scheiterte, sah sie keinen Grund mehr, in New York zu bleiben. Die logische Konsequenz war, in die alte Heimat zurückzukehren. Zumindest einen Versuch war es wert. Der Start war holprig. Oft war sie kurz davor, ihre Entscheidung rückgängig zu machen. Aber so langsam lief es. Zunächst musste für Herbert eine geeignete Schule gefunden werden. Der ursprüngliche Plan, ihn auf eine der Münchner Schulen zu schicken, war illusorisch. Man hatte ihr relativ eindeutig signalisiert, dass er nicht erwünscht sei. Vordergründig hatte man sich auf die fehlende Prägung und Vorbildung durch das deutsche Schulsystem bezogen. Die tatsächlichen Gründe waren die jüdische Herkunft, seine uneheliche Geburt und die Scheidung seiner Mutter von seinem Schwiegervater. Die Lösung des Dilemmas wurde durch die amerikanischen Besatzer ermöglicht. Die US Army hatte Anfang der 50er Jahre den Standort München um die McCraw-Kaserne im Süden der Stadt immer weiter ausgebaut. Für die Familien der stationierten Soldaten wurde eine kleine amerikanische Stadt eröffnet, einschließlich einer US High School. Hier war Herbert willkommen. Er sprach besser Englisch als Deutsch, mochte die Schule und fand rasch Freunde dort. Für Eva war es etwas schwieriger. Sie musste allein zur Sicherung des Lebensunterhalts eine Arbeitsstelle finden. Nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen, eine passende Arbeit zu finden, ergab sich über die jüdische Gemeinde der Kontakt zu einem Herausgeber einer Münchner Boulevardzeitung. Obwohl sie schon über 30 war und keine Ausbildung in dieser Richtung vorweisen konnte, bekam sie die Chance auf ein Volontariat. Sie bewährte sich, war engagiert, fleißig und schien journalistisches Talent zu haben. Zum 1. Juli 1953 wurde sie fest angestellt. Eva wurde der Lokalredaktion zugeteilt. Die einzige Frau in einem Großraumbüro voller Männer. Aber die Arbeit gefiel ihr. Auf das Recherchieren folgte das Schreiben und am nächsten Tag konnte man die Ergebnisse des eigenen Schaffens schwarz auf weiß im Abendblatt nachlesen. Eva klappte gerade das Buch zu, um sich zum Schlafen auf die Seite zu drehen, als das Telefon laut und penetrant klingelte. Sie stand auf, ging in den Flur, wo das Telefon an der Wand montiert war und nahm den Hörer ab. Rubinstein meldete sie sich misslaunig. »Evalein, schön, dass ich dich erreiche, hier ist Reinhard«, sprach eine männliche Stimme am anderen Ende der Leitung. Reinhard war Evas Redaktionsleiter und somit ihr direkter Vorgesetzter. Wie mit allen in der Redaktion duzten sie sich. Reinhard war zwar mit Mitte 30 genauso alt wie Eva, durch den ständigen Konsum von Zigaretten und Alkohol sah er doch mindestens 10 Jahre älter aus. Er hatte angeblich eine Frau und 3 Töchter. Eva konnte sich jedoch nicht vorstellen, dass er viel Zeit mit ihnen verbrachte. Anhand der Hintergrundgeräusche vermutete sie, dass er von einer Bar aus anrief. »Reinhard, weißt du eigentlich, wie spät es ist?«, fragte Eva. »Warum? Hast du etwa Männerbesuch?« Selbst wenn ich Besuch hätte, würde ich es dir sicherlich nicht erzählen. Eva hasste diese ständigen Andeutungen von ihm. Dann hast du also keinen Besuch. Ja, wenn du möchtest, kann ich ja noch auf ein paar Minuten bei dir vorbeikommen, sagte er mit schwulstigen Untertonen der Stimme. Bitte, Reinhard, du bist betrunken. Lass es gut sein und geh nach Hause zu Frau und Kind. Ist ja gut, Everlein. Keine Sorge, ich werde dich nicht belästigen. Mein Anruf ist selbstverständlich rein beruflicher Natur. Er machte eine Pause, um sich offensichtlich eine Zigarette anzuzünden. Sie hörte das Klickgeräusch eines Feuerzeugs und ein tiefes Ausatmen, bevor er fortfuhr. Pass auf, ich habe da eine Riesengeschichte für dich. Eva hörte nun genauer zu. Eigentlich hatte ich ja Helmut auf der Liste. Nachdem ich über eine Stunde versucht habe, ihn zu erreichen, fällt mir ein, dass er seit heute im Urlaub ist. Katholika, Italien, 2 Wochen Strandurlaub. Nicht schlecht, oder? Und weiter? Fragte Eva immer noch missgelaunt. Also ich dachte mir, dass das doch die Gelegenheit für unseren weiblichen Star am Reporterhimmel wäre, sich auch mal an die großen Töpfe heranzuwagen. Reinhard, bitte, sag doch einfach, um was es geht. Ist ja gut, Everlein, ist ja gut. Also pass auf, jetzt kommt's. Hast du schon mal den Namen Boots gehört? Na klar, dem gehört hier im Viertel jedes zweite Haus. Und dann sind da noch diverse andere Firmen von ihm. Meines Wissens nach scheffelt der Millionen ein. Richtig, Everlein, richtig. Und just heute hat mich einer meiner Freunde bei der Polizei über einen Vorfall im Zusammenhang mit genannten Herrn Boots informiert. Es gab einen Unfall auf seinem Firmengelände draußen in Pullach. Irgendein Chemieunfall. Laut Auskunft meines Informanten sind 2 Personen verstorben. Und stell dir vor, unter den Toten ist der gerade erst geborene Enkel von Boots. Mein Gott, das ist ja schrecklich, erwiderte Eva. In der Tat, Everlein, in der Tat. Damit aber nicht genug. Der alte Boots hat dem Polizisten angeblich eindeutig zu verstehen gegeben, dass er keine weiteren Ermittlungen wünscht. Der möchte alles unter den Tisch gekehrt haben, schwamm drüber, aus und vorbei. Ich weiß nicht, ob wir ihn in Gefallen tun können. Der Enkel einer bekannten und bedeutenden Person der Münchner Gesellschaft stirbt bei einem Chemieunfall und wir schweigen? Du weißt, auf was wir uns da einlassen, Reinhard. Dieser Boots ist mit allen Wassern gewaschen und hat überall seine Wurstfinger drin, sagte Eva. Ja, natürlich weiß ich das. Wenn du denkst, dass das eine Nummer zu groß für dich ist, kein Problem. Wäre allerdings auch eine Riesenchance, die du dann verschenkt hättest. Und vielleicht ist etwas weibliches Einfühlungsvermögen bei so einer Geschichte vorteilhaft. Also, was denkst du, Eva? Sie dachte kurz nach. Einverstanden, ich kümmere mich drum, sagte Eva schließlich. Das wusste ich. Du bist die Richtige dafür. Pass auf, du triffst dich morgen nochmal mit den Polizisten. Steck ihm auf Redaktionskosten einen 100er zu und lass dir alles, jedes Wort, jedes Detail genau berichten. Montag früh konfrontierst du Boots. Überleg dir gut, wie du die Sache angehst und nimm dir einen Fotografen mit. Wir sehen uns dann Montagmittag in der Redaktion. Reinhard gab Eva die Kontaktdaten von Herrn Oberwachtmeister Schmiedinger und legte schließlich auf. Eva ging in die Küche, schenkte sich ein Glas Milch ein, setzte sich an den Küchentisch und wickelte sich unbewusst ihre dunklen Locken um den rechten Zeigefinger. Sie machte das immer, wenn sie intensiv nachdachte. Als sie in Gedanken verloren am Tisch saß, kam Herbert aus seinem Zimmer in die Küche. Er hatte sich in den 3 Jahren in München zu einem Mann entwickelt. Er war groß, intelligent und wirkte sehr selbstständig. Es würde nicht mehr lange dauern, bis er sein eigenes Leben ohne seine Mutter lebte. Dieser Gedanke machte ihr Sorgen. Sie hatte etwas Angst vor der Einsamkeit. »Wer hat denn um diese Uhrzeit noch angerufen?«, fragte er und holte sich ebenfalls die Milch aus dem Kühlschrank. »Das war Reinhard, mein Redaktionsleiter. Ich habe einen Auftrag bekommen.« »Und? Um was geht es?« Sie lächelte versonnen. »Das kann ich dir im Moment nicht sagen. Ich habe jedoch das Gefühl, dass etwas Großes wird. Etwas, das mich und vielleicht auch uns beide verändern wird.« »Geheimnisvoll. Weibliche Intuition«, meinte er scherzhaft. »Geh ins Bett, Herbert«, sagte sie lächelnd und signalisierte ihm, den Raum zu verlassen. »Ach, und Herbert«, er drehte sich nochmal um, »das Wochenende, einschließlich Montag, musst du dich bitte selbst um alles kümmern. Am besten, du machst mit einem Freund was aus, ja?« »Klar, Mama, kein Problem. Gute Nacht.« Sie saß noch eine Stunde am Küchentisch, bis sie selbst wieder ins Bett ging. Am nächsten Tag traf sie sich mit Schmiedinger in einem Straßencafé. Er war zunächst skeptisch. Als sie ihm einen 100-Markschein zusteckte, fing er jedoch frei zu reden an. Sie machte sich ausgiebig Notizen, um genau über den Unfallhergang und die Ereignisse danach informiert zu sein. Sie vereinbarte für den Montag um 7:30 ein Treffen mit dem Fotografen. Ihr Plan war, um 8:15 in der Firma zu sein, um Boots früh morgens abfangen zu können. Am Montag, den 11. August um 7:45 morgens, gingen Eva und ein Fotograf der Zeitung zielstrebig durch den Haupteingang der Firma. Sie hatte ihr schönstes Sommerkleid an, war dezent geschminkt und wirkte mit ihren schwarzen Locken und den tiefblauen Augen überaus attraktiv. Schwungvoll ging sie durch die Eingangshalle direkt zum Pförtner. »Guten Morgen, Eva Rubinstein vom Abendblatt. Ich habe einen Termin mit Herrn Direktor Boots«, begann Eva. »Guten Morgen, die Dame«, erwiderte der Pförtner. Er blickte über ein Blatt Papier mit diversen handschriftlichen Notizen. »Es tut mir leid, aber ich kann keinen Eintrag mit Ihrem Namen finden.« »Siehst du, Thomas«, sagte sie in Richtung des Fotografen, der sie etwas verdutzt anblickte, »genauso, wie es uns der Herr Direktor Boots vorhergesagt hat.« Jetzt blickte auch der Pförtner verwirrt. »Wissen Sie«, sagte sie jetzt wieder zum Pförtner gewandt, »Ihr Chef hat uns nun darauf hingewiesen, dass seine Sekretärin Frau Krebs«, fragte der Pförtner. »Ja, genau, Frau Krebs«, erwiderte Eva, »dass sie Ihnen nicht mehr rechtzeitig meinen Termin ankündigen kann. Das Wochenende macht die Dinge ja oft sehr schwierig. Wir hatten aber sicher 8 Uhr vereinbart. Der Herr Direktor kommt doch um 8, oder?« »Ja, jeden Moment, pünktlich auf die Minute«, antwortete der Pförtner. »Na, sehen Sie«, sagte Eva, »ich weiß dennoch nicht, Frau Rubinstein. Unangemeldete Besucher schätzt der Herr Direktor gar nicht«, sagte der Mann etwas zerknirscht. Eva hörte offensichtlich nicht auf den Pförtner. Sie blickte sich jetzt in der weitläufigen Empfangshalle um. »Toll haben Sie es hier, so modern. Ist das dort in der Ecke ein Fernsehgerät?« »Ja, das ist es«, bestätigte der Pförtner voller Stolz. »Das ist ein Löwe, Opta, das Beste, was es derzeit gibt. Sie können sich nicht vorstellen, was hier während der Fußballweltmeisterschaft los war. Die gesamte Belegschaft hatte sich vor dem Fernseher versammelt.« »Dürfen wir uns den mal ansehen?«, fragte sie keck. »Komm, Tom, den müssen wir uns ansehen. Der ist ja riesig«, sagte sie in Richtung des Fotografen, ohne auf eine Antwort des Pförtners zu warten. Sie zerrte den immer noch verdutzt wirkenden Fotografen durch die Halle zu der Sofaecke. Gelangweilt nahm sie auf dem Sofa Platz und drehte sich mit dem Zeigefinger ihre Locken, während Thomas den Fernseher begutachtete. Zwischendurch winkte sie immer wieder lächelnd dem Pförtner zu, der etwas ratlos wirkte. Um 8:00 betrat mit dynamischen Schritten der Herr Direktor Boots die Empfangshalle. Er stieß ein dröhnendes »Guten Morgen« aus und marschierte Richtung Treppe. Eva und der Fotograf erhoben sich von ihren Plätzen auf dem Sofa und gingen direkt auf ihn zu. Evas hochhackige Schuhe verursachten ein lautes »Klack, klack, klack« auf dem Bodenfliesen. Boots drehte sich in Evas Richtung, dann zu dem Pförtner, der ratlos die Schultern hochzog. Schließlich wandte sich Boots wieder Eva und dem Fotografen zu. »Guten Morgen, Herr Direktor Boots«, sagte Eva freundlich lächelnd. Sie streckte ihm ihre rechte Hand hin. Boots musterte Eva kurz, erwiderte etwas zögerlich den Händedruck und begann schließlich ebenfalls zu lächeln. »Eva Rubinstein vom Abendblatt«, stellte sie sich vor. Als er das letzte Wort hörte, gefror sein Lächeln und er zog rasch die Hand zurück. Im gleichen Moment betätigte Thomas mehrmals den Auslöser seiner Kamera. »Was soll das?«, rief er jetzt verärgert. »Was machen Sie hier? Haben Sie einen Termin?« Ohne auf Evas Antwort zu warten, drehte er sich um und blickte anklagend auf den Pförtner. »Haben Sie die Presse hier reingelassen?« Eva ließ sich von Boots Zornausbruch nicht beeinflussen. Sie hatte dies schon so erwartet. »Herr Direktor Boots«, fuhr sie mit sanfter Stimme fort. »Zunächst gestatten Sie mir bitte, dass ich Ihnen mein Beileid für den schrecklichen Verlust Ihres Enkels ausdrücken möchte.« Wie ein Messerstich bohrten sich Evas Worte in seinen Rücken. Boots drehte sich abrupt um und betrachtete sie mit einer Mischung aus Zorn, Überraschung und Schmerz. Eva hielt ihm erneut ihre Hand hin. Reflexartig erwiderte kurz den Händedruck. Der Fotograf knipste. »Danke, wie, woher wissen Sie?« stammelte er verwirrt. »Haben Sie etwa?« fragte er Boots dem Pförtner. »Selbstverständlich nicht, Herr Direktor«, erwiderte dieser. »Sie waren im Krankenhaus«, sprach Boots jetzt wieder an Eva gewandt. »Dieser schmuddelige Arzt hat mit Ihnen gesprochen. Von wegen Schweigepflicht. Der war so verwundert, dass dieser Arbeiter wieder auf dem Weg der Besserung ist, dass er sich gleich der ganzen Welt mitteilen musste. Na, das wird Folgen haben.« »Nein, ich war nicht im Krankenhaus«, sprach Eva gelassen. »Aber das ist eine erfreuliche Nachricht, dass Ihr Angestellter den Unfall offensichtlich überlebt hat.« Sie machte sich eine Notiz. Boots nahm dies sichtlich ungehalten zur Kenntnis. »Herr Direktor Boots«, fuhr Eva fort. Sie sprach jetzt monoton sachlich. »Sie können sicher verstehen, dass die Öffentlichkeit ein Interesse an den Auswirkungen dieses Chemieunfalls hat. Besteht weiterhin eine akute Gefährdung der Belegschaft Ihrer Firma oder etwa der umliegenden Bevölkerung? Wie laufen die Ermittlungen der Polizei? Welche Konsequenzen denken Sie einzuhalten? Gefährdung? Chemieunfall? Was soll der Quatsch?« Und was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Blaffte Boots Eva an. Verschwinden Sie von hier. Ich werde mich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Gehe mal davon aus, dass Sie nicht die Absicht hatten oder haben, etwas zu vertuschen, fragte Eva äußerlich gelassen. Boots lief jetzt butterrot an. Er bebte vor Zorn. Frau, Fräulein, Rubinstein, erwiderte Eva. Frau Rubinstein, mich in dieser Situation mit solchen Anschuldigungen zu belasten, ist schon ein starkes Stück. Ich habe erst vor 3 Tagen meinen Enkel verloren, aber Respekt und Ehrerbietung scheinen mir heutzutage nicht mehr üblich zu sein. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich Ihnen hier im Rahmen dieses frechen und niveaulosen Überfallkommandos auch nur ansatzweise Auskunft erteilen werde. Die Öffentlichkeit, Herr Direktor, fuhr Eva dazwischen. Sind Sie still? Unverschämtheit, jetzt rede ich, unterbrach sie Boots. Natürlich wird die Presse informiert werden. Selbstverständlich laufen polizeiliche Ermittlungen. Aber Ihr ganzer Auftritt hier ist inakzeptabel. Und sagen Sie dieser Witzfigur, er zeigte jetzt auf den Fotografen, dass er endlich aufhören soll, Fotos von mir zu machen. Sie überlassen beide sofort das Gelände. Ansonsten lasse ich die Polizei rufen. Na gut, Herr Direktor Boots, dann nehme ich das jetzt mal so hin. Ich gehe davon aus, dass Sie eine Pressekonferenz über den Unfallhergang einberufen werden. Spätestens dann können wir unser Gespräch ja fortsetzen, sagte Eva. Sie, Frau Rubinstein, werden auf jeden Fall nochmal von mir hören. Da können Sie sich darauf verlassen. Während Eva und Thomas das Gebäude verließen, warf Boots dem Pförtner nochmals einen wütenden Blick zu, bevor er die Treppe in den 2. Stock zu seinem Büro hochging. Als Eva draußen war, blieb sie kurz stehen, krümmte sich etwas und hielt sich mit der linken Hand den Bauch. Sie atmete tief ein und aus. »Alles in Ordnung mit dir?« fragte sie der Fotograf. »Du siehst plötzlich ganz bleich aus.« »Alles in Ordnung«, sagte Eva. »Musst du nur gerade etwas durchschnaufen. Geht schon wieder.« Nach ein paar Sekunden nahm sie wieder eine gerade Körperposition ein, ging weiter in Richtung Werksausfahrt und lächelte. »Na, wenn das keine Geschichte für die Abendausgabe wird«, sagte sie teils zu sich selbst und teils zu Thomas. Nachdem Boots sein Büro betreten hatte, warf er wütend seine Aktentasche auf die Sitzecke und zündete sich hektisch eine Zigarette ein. Er inhalierte 3-mal tief, öffnete ein Fenster und blickte über das Werksgelände. Draußen sah er Eva in Richtung Ausfahrt gehen. Er dachte über die Begegnung mit ihr und deren möglichen Konsequenzen nach. Am liebsten würde ich diese Frau sonst was von ihr oben abknallen. Was bildet die sich eigentlich ein? Und von wem hat sie ihre Informationen? Auf nichts und niemanden kann man sich heute mehr verlassen. Mein ganzer Plan ist jetzt sabotiert. Und nun? Nach vorne blicken. So wie immer. Den Gefallen werde ich der Dame nicht tun. Dass sie das Nachrichtensommerloch mit einem Skandal füllt, der gar keiner ist. Jetzt heißt es, auf die Flucht nach vorne anzutreten. Dann ist das Thema erledigt, bevor es überhaupt begonnen hat. Immer nach vorne blicken. Wenn Ludwig das Medikament entwickelt hat, spielen wir eh in einer ganz anderen Liga. Er drückte seine Zigarette aus, setzte sich an den Schreibtisch und ging die für den Tag anstehenden Termine durch. In diesem Moment klopfte es an der Tür und Frau Krebs trat ein. »Herr Direktor, ich habe es schon gehört. Es tut mir schrecklich leid, dass ich das nicht verhindern konnte. Vom Abendblatt hatte sich niemand bei mir gemeldet, ganz sicher nicht«, sagte sie. »Ist schon gut«, sagte Boots weiterhin gereizt und wütend. »Das sind die kleinen Tricks der Journalie. Es hilft alles jetzt nichts mehr. Rufen Sie Dr. Mehringer und meinen Schwiegersohn an. Ich möchte ein Treffen vereinbaren. Hier bei mir in 2 Stunden.« Wir müssen die nächsten Schritte planen. Als Eva in den Redaktionsräumen des Abendblatts ankam, berichtete sie detailliert über die Ereignisse des Morgens. Genauso wie ich es erwartet hatte, sagte Reinhard mit einem breiten Grinsen. Kompliment für deine Beharrlichkeit. Jetzt haben wir Boots am Haken. Naja, ich bin mir da nicht so sicher, Reinhard. Außer der Bestätigung des Unfalls mit dem Tod seines Enkels kann ich nicht zu viel an zusätzlicher Information liefern, sagte Eva. Macht nix, Evalein, macht nichts. Große Schlagzeile, großes Bild, wenig Text. Genauso wie es unsere Leser schätzen. Er schenkte sich ein Glas Cognac ein und prostete Eva zu. Eva, das ist erst der Beginn der Geschichte. Deiner Geschichte.